D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen Dienstagabend euch allen zusammen. Herzlich willkommen zu der Kinowoche, in der ein Film startet, auf den viele seit der Berlinale gewartet haben, nämlich Fuoco a Mare, auf Deutsch Seefeuer. Das ist der Dokumentarfilm von Gianfranco Rosi, der die Berlinale 2016 mit dem Goldenen Bär gewonnen hat, bester Film des Festivals. Die Jurypräsidentin Meryl Streep hatte während des Festivals gesagt, Fuoco a Mare sei das Herzstück der diesjährigen Filmfestspiele. Dieser Film, der sich mit dem Leben auf Lampedusa auseinandersetzt, zwischen 2014 und 2015 gefilmt, zwischen einheimischen Flüchtlingen, viel Trostlosigkeit und großer Hoffnung, dieser Film also jetzt ab Donnerstag im Kino. Wir schauen rein in den Film und weil die Bilder aus dem Film ja mittlerweile 1,5 Jahre alt sind, sprechen wir auch heute Abend noch mit jemandem, der sich aktuell auf Lampedusa auskennt und weiß, inwiefern die Bilder aus dieser Doku auch mit den aktuellen Bildern der Realität übereinstimmen. Dann kommt ein wirklich ganz, 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 ganz alter Bekannter zurück ins Kino, Tarzan. Ich, Tarzan, du, Jane. Tatsächlich nochmal neu aufgelegt mit einem maximal muskulär aufgepumpten Alexander Skarsgård in der Hauptrolle. Die Legende von Tarzan oder anders ausgedrückt Alexander Skarsgård gegen Christoph Waltz, der nun mal in Hollywood gebucht ist auf die Rollen der Bösen. Gucken wir auch rein, genau wie in den sehr skurril, bizarren Episodenfilm Wiener Dog. Wiener Dog, das wusste ich vor diesem Film auch nicht, ist die amerikanische Bezeichnung für Dackel. Und genau um einen solchen geht's auch in diesen 4 Episoden des Films. Ein Dackel auf seiner Reise durch unterschiedlichste Lebensumstände, unterschiedlichste Herrchen und Frauchen. Und auch der Film ist auf jeden Fall einen Blick wert. Das Ganze reichern wir heute Abend an mit News von der Comic-Con in San Diego, der weltweit wichtigsten und größten Comic-Messe, die ist jetzt gerade gewesen. Und ich habe für euch einen Game of Thrones Ersatz gefunden für die lange Zeit, die wir jetzt warten müssen bis zur 7. Staffel. Also, wenn das nichts ist, weiß ich es auch nicht. Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Sag mal, geht's noch?
Sie sind Tarzan. Herr der Affen. König des Dschungels. Natürlich lädt König Leopold Sie ein, weil Sie eine Berühmtheit sind. Er will Ihnen die Schulen und Kirchen zeigen, die er bauen ließ. Ihr O und A auf den Titelseiten und er wird bestätigt von Afrikas berühmtesten Sohn. England bezahlt seine Schulden und wir machen eine Menge Geld. Alle profitieren. Ist ein Klacks.
Das ist zumindest eine sehr interessante Herangehensweise, die Regisseur David Yates da umzusetzen hatte in dieser neuesten Tarzan-Verfilmung Die Legende von Tarzan. Es ist nämlich nicht so, dass dieser Film den klassischen chronologischen Weg geht, dieses Findelkinds im Urwald, das dann von Affen großgezogen wird, ähnlich wie wir es ja gerade in der Neuauflage vom Dschungelbuch gesehen haben. Da waren es Wölfe, die den kleinen Mowgli großgezogen worden, ist Tarzan bekanntlich von Affen großgezogen worden, sondern es geht hier ganz anders los mit einem erwachsenen Tarzan, der auch mittlerweile längst wieder John Clayton III., Lord von Greystoke heißt, in London lebt mit seiner geliebten Frau Jane, gespielt von Margot Robbie. Die beiden haben sich ja damals im Urwald kennengelernt. Sie, die Missionarstochter, und er, wie gesagt, der junge Wilde, der von Affen großgezogen worden ist. Und dieser Teil der Geschichte, der wird eher so in Rückblenden erzählt. Immer wieder sieht man dann auch mal diesen jungen Tarzan, wie er sich durchkämpfen musste, wie das schwächliche Affenkind, mit dem er da immer zusammen war, so zu seinem Bruder geworden ist. Also er, der Menschenjunge, der sowieso nie ernst genommen geworden ist von den großen Gorillas und dann sozusagen dieser Halbbruder, den er da hatte. Die Geschichte wird nebenbei erzählt, aber jetzt, und das habt ihr gerade eben gehört, soll der erwachsene John Clayton III., Lord Greystoke, zurück nach Afrika auf eine Einladung eines König Leopolds. Da soll er sich irgendwas angucken und er ist ja nun mal der in Afrika im Dschungel groß geworden ist. Und dieser John Clayton ist, obwohl er im Urwald groß geworden ist, alles andere als ein dummer Typ. Der ist skeptisch und will eigentlich gar nicht so wirklich richtig dahin. Denn er hat sich mittlerweile ganz gut eingerichtet in London, in einem großen Haus zusammen mit Jane. Bewundert von allen möglichen Kindern, die regelmäßig im Haus zu Besuch sind.
Als Kind bin ich auf allen Vieren gelaufen. Das verändert die Form der Knochen.
Schwingst du dich auch drin an Sachen entlang? Zum Beispiel, wenn du die Treppe hochgehst?
Oh, die Treppe benutze ich nie. Ich klettere an den Vorhängen hoch.
Ein großes Raunen, wenn Tarzan erzählt von seinen Abenteuern von damals. So richtig zurück nach Afrika will er nicht, aber, ich hatte erwähnt, er wittert, dass in dieser Nummer vielleicht irgendwas nicht so ganz hundertprozentig korrekt ist. Das macht ihn auch neugierig. Er geht dann zurück und trifft dann dort letzten Endes auf einen Belgier namens Leon Rom, gespielt von Christoph Waltz. Und dass dieser Typ nichts Gutes im Schilde führt, liegt relativ schnell auf der Hand. Er ist derjenige, der seine geliebte Jane, die natürlich zur Afrika-Reise mitgekommen ist, der seine geliebte Jane gefangen nimmt. Und da werden gleich schon mal zwischen den beiden die Fronten geklärt.
Die königliche Armee trifft in 6 Tagen ein. Ich liefere jetzt Tarzan nur noch an Häuptling Mbonga aus. Ich weiß wohl von seiner zwanghaften Sehnsucht, ihren Gatten umzubringen. Aber ich rätsel noch über den Grund. Was hat Tarzan getan?
Seien Sie besser auf der Hut, denn das ist gar nichts. Im Vergleich zu dem, was er mit Ihnen machen wird.
Ihr merkt an diesen Dialogen vielleicht schon so ein bisschen, wie sich das Ganze im Film anfühlen könnte, wenn man da im Kino sitzt. Ich hatte nach ungefähr 20 Minuten den bösen Verdacht, Inga Lindström könne vielleicht das Drehbuch geschrieben haben. Es ist alles sehr pastellfarben. Also auch Margot Robbie als Jane, die ist fast immer gefilmt mit so einer Art Aura um sie rum. Das blonde Haar strahlt in irgendwelchen Sonnenuntergängen und Alexander Skarsgård, der natürlich auch ohne Hemd eine ganz gute Figur macht als Tarzan, aufgepumpt, wie er da vor der Kamera gestanden hat. Aber auch der immer in irgendwelchen Pastelltönen und Christoph Waltz, wirklich so ein aufgesetzter Samstagabend Ferienprogramm Film Bösewicht, der auch überhaupt kein Geheimnis um seine Figur zulassen kann, weil total klar ist, da haben wir die Guten, da haben wir die Bösen, das ist von vornherein klar. Wie gesagt, Inga Lindström war so vom Look des Films das Erste, was mir eingefallen ist. Warum also könnte man trotzdem in das Kino gehen, um sich diesen Film anzugucken? Möglicherweise wegen Szenen wie dieser hier, die habe ich nochmal rausgesucht. Tarzan also wieder zurück, Lord Greystoke wieder zurück in Afrika als Tarzan, muss sich da durch den Dschungel kämpfen, um seine geliebte Jane wiederzufinden, die in den Fängen des bösen Christoph Waltz gelandet ist. Und dann kommt es zu der Konfrontation Mensch gegen Tier. Tarzan als erwachsener Mann steht diesem Affen-Findelkind, diesem schwächlichen Gorilla, mit dem er seine Kindheit verbracht hat, plötzlich gegenüber. Bloß von schwächlich kann jetzt bei Akut, wie sein alter Affenbruder heißt, kann wirklich keine Rede mehr sein.
Und was haben Sie jetzt vor?
Ihr Anführer wird herkommen und wir kämpfen. Was auch immer geschieht, gehen Sie nicht dazwischen. Verstanden?
Mhm.
Auf keinen Fall.
Ich hatte euch neulich schon von ähnlichen Szenen erzählt aus der Neuauflage vom Dschungelbuch und gesagt, also was natürlich genau in diese Richtung mittlerweile möglich ist in Sachen CGI, Computer Generated Images, was man da mit Greenscreens wirklich bauen kann an realistisch aussehenden Kämpfen zwischen diesem Alexander Skarsgård und diesem gigantischen Gorilla, das sieht nicht eine Sekunde nach Fake oder irgendwie schlecht aus, sondern es sieht genau wie es im Dschungelbuch auch schon war, wirklich zu 100% echt aus. Das ist was, was sie in Hollywood mittlerweile drauf haben, diese Real- und Animationsszenen so zu mixen, dass da sehenswerte Szenen draus entstehen. Wer sowas mag, der kann da ab Donnerstag gerne reingehen. Es gibt einige solcher Szenen, wenn dann Lord Greystoke letztlich wieder zu Tarzan wird und wieder Herrscher über gigantische Tierherden ist. Wer sowas gerne sehen möchte, ist eingeladen, am Donnerstag reinzugehen. Für eine herausragende Geschichte, für interessante Figuren, für einen irgendwie spannenden Dreh in der Geschichte. Für diese Aspekte müsst ihr nicht reingehen. Das könnt ihr lassen. Dafür schreibt Inga Lindström einfach keine Drehbücher, die das aussagen würden. Nicht, dass sie jetzt denkt, er hätte wirklich Inga Lindström das Drehbuch geschrieben, um Gottes Willen. Hat sie nicht, aber ausgesehen hat es schon so.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Fragen, die man sich nie stellt, sind zum Beispiel, gibt es auf Lampedusa, dieser kleinen, nur 20 Quadratkilometer großen Insel zwischen Tunesien und Sizilien, gibt's da eigentlich auch einen Radiosender? Klar gibt's den.
Lassa di stare, non dormi di più, cos'è tua voi,
Und da sehen wir dann einen Radiomoderator in diesem kleinen Radiosender, der so ein bisschen mitsingt bei der Musik, die nebenbei läuft. Dann wird umgeschnitten auf eine Szene in einer lampedusischen Küche. Es steht eine Hausfrau, die schneidet so ein bisschen Gemüse nebenbei, die kocht halt und lauscht dem, was im Radio gesagt wird. Und der Moderator begrüßt die Hörer zur nachmittäglichen Radiosendung und erzählt im Wesentlichen von Toten. Von Menschen, die vor der Küste Lampedusas ertrunken sind, weil die maroden Schiffe, mit denen sie versucht haben, aus Afrika zu fliehen, vor der Küste Lampedusas untergegangen sind. Das ist der Alltag auf dieser kleinen Insel schon seit mehreren Jahren mittlerweile. Lampedusa war groß in den Schlagzeilen, vor allem 2013 mit dem größten bis dahin geschehenen Unglück. Über 400 Menschen sind damals vor der Küste ertrunken. Und kurz danach, im Jahr 2014, hat sich der italienische Regisseur und Filmemacher, vor allen Dingen Dokumentarfilmer Gianfranco Rosi, das erste Mal auf den Weg zu dieser Insel gemacht. Er wollte sich das dort vor Ort mal anschauen und wollte eigentlich nur einen 10-minütigen Kurzfilm, so eine Kurzdoku drehen über Lampedusa. Als er da aber angekommen war, hat sich das alles sehr schnell bei ihm verändert und er hat gemerkt, in 10 Minuten kann ich hier gar nichts erzählen, ich brauche mehr Zeit. Ist dann ein ganzes Jahr lang auf Lampedusa geblieben, hat dort gedreht, mit Flüchtlingen, mit Einheimischen gesprochen, mit Helfern gesprochen, mit Menschen, denen man dringend helfen musste, gesprochen, ein Jahr lang. Und aus den ursprünglich gedachten 10 Minuten sind 108 Minuten geworden. Diese 108 Minuten haben am Ende den Titel Fuoco a Mare bekommen, auf Deutsch Seefeuer. Dieser Film ist bei der Berlinale 2016 dieses Jahr gezeigt worden und hat die Jury dermaßen begeistert und überzeugt, dass der Film am Ende die größte Auszeichnung, nämlich den Goldenen Bär für den besten Film gewonnen hat. Jurypräsidentin Meryl Streep, kann ich mich gut erinnern, hat in der Begründung gesagt, dieses Jahr im Februar bei der Berlinale, dieser Film sei das Herzstück des diesjährigen Festivals. Man darf sich natürlich fragen an der Stelle, inwiefern ist das auch ein bisschen eine politische Entscheidung gewesen? Natürlich macht es sich immer gut, und das soll gar nicht sarkastisch klingen, macht es sich immer gut, auch solche Filme auszuzeichnen, die einen hohen politischen, gesellschaftswissenschaftlichen Stellenwert haben, wo es also um aktuelle Probleme geht, die es auf der Welt gibt. Nichtsdestotrotz, ich habe den Film ja auch gesehen, ist es wirklich ein wunderbares Dokumentarzeugnis einer Situation. Es ist ja eigentlich nur eine Momentaufnahme. Lampedusa steht ja mittlerweile mehr oder weniger für die Situation auf der gesamten Welt, für die Flüchtlingssituation auf der gesamten Welt. Es ist so ein bisschen die, ja, daher auch der Titel Seefeuer eigentlich ganz passend in der deutschen Übersetzung, also wie so eine Art Leuchtturm steht dieses Lampedusa für nicht zu bewältigende Flüchtlingsströme, für ein Umgehen müssen mit einer Situation, die man vielleicht hat kommen sehen, aber oftmals doch beiseite gedrückt hat. Und Gianfranco Rosi macht das hier in diesem Film ganz ohne geschwungenen Zeigefinger. Der macht überhaupt nicht einen auf Moralapostel und gar nicht einen auf Tränendrüse, die besonders gedrückt wird. Er zeigt einfach nur. Er lässt Bilder viel für sich sprechen. Und wenn es Dialogszenen gibt, die sehr wenige sind, dann sind es welche mit einer ganz klaren und oftmals brisanten Aussagekraft, wie hier zum Beispiel ein mitgeschnittener Funkspruch von einem Flüchtlingsboot. Eine junge Afrikanerin per Funk im Gespräch mit einem Offizier der italienischen Küstenwache.
Please, your position, please, your position.
We have small children, please can you have a break?
Okay, how many people on board?
I think it's about 150 people. Yeah, we are staying here in...
Madam, please, calm down, because we will send rescue, but you need to calm down. Okay, so save your battery, I will call you back, okay?
Und dann hört man nichts mehr. Es sind Bilder, die teilweise hart sind, auch wenn jetzt gar nicht so viel bildliches Elend gezeigt wird von dieser Insel Lampedusa. Es sind im Endeffekt die Bilder, die im Kopf entstehen, wenn man die Gespräche sich anhört, in dem Fall mitliest. Der Film ist mit deutschen Untertiteln bei uns im Kino ab Donnerstag, einfach um diese Originalstimmung des Films, nicht mit irgendwelchen Overvoices zu versauen. Ich möchte trotzdem eine andere Szene jetzt für euch mal übersetzen, weil ich denke, dass nicht so viele von euch genug Italienisch sprechen, um das hören zu können. Es ist auch eine schwere Szene des Films. Die handelt von dem Protagonisten, der so ein bisschen durch diese ganze Doku führt. Das ist ein italienischer Arzt, der seit Jahren auf Lampedusa praktiziert und der in den Zeiten der Flüchtlingsströme nicht seine Sachen gepackt hat und abgehauen wäre, weil ihm das alles zu anstrengend geworden wäre, sondern der, obwohl er kurz vorm Ruhestand sich befindet, seit Jahren dort mit anpackt, wo es nur geht, Flüchtlingen hilft, die von diesen Booten kommen und die teilweise in schlimmsten Gesundheitszuständen diese Insel betreten, wenn sie überhaupt noch lebend von den Booten kommen. Auch das ist nach wie vor ein großes Problem. Und dieser Arzt sagt an einer Stelle des Films, dass er immer wieder auch angesprochen würde mit so einer Art Vorwurf, wie er müsse sich doch eigentlich auch langsam mal an die ganze Situation gewöhnt haben. Und daraufhin sagt der Arzt das hier. Wie soll man sich an tote Kinder gewöhnen? Oder an tote, schwangere Frauen, die entbunden haben, während das Boot sank und die Nabelschnur nicht mehr durchtrennen konnten? Du musst sie in einen Sack stecken, in den Sarg. Du musst ihnen außerdem Blut abnehmen oder einen Finger oder eine Rippe entfernen, einem Kind ein Ohr abtrennen. Nachdem sie schon umgekommen sind, bleibt ihnen nicht mal mehr das erspart. Aber es ist notwendig und deshalb mache ich es. Dieser Arzt ist aber weder resigniert, noch spielt er mit dem Gedanken, diesen Job nicht weiter zu machen, sondern er sagt einfach, ich bin hier, ich bin Arzt. Und er sagt weiter auch noch in diesem Interview des Films, jeder, der ein Mensch ist, müsste sich verpflichtet fühlen, hierher zu kommen und mit anzufassen. Trotzdem soll nicht der Eindruck entstehen, dass Gianfranco Rosi einen Film gemacht hat, der uns allen zeigen soll, wie wenig wir tun und wie schuldig wir sind, dass wir nicht mehr machen, sondern es ist ein Film, der uns einfach zeigt, wie man auf Lampedusa, dieser kleinen Insel mit seinen 4.500 Einwohnern, wie man es dort geschafft hat, mit einer Situation zu leben, wie die Bevölkerung angefangen hat, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern mit anzufassen, mitzuhelfen und das jeden Tag tut. Und das zeigt dieser Film wirklich auf eine sehr schöne Art und Weise. Ob man den im Kino sehen muss, kann ich euch nicht sagen. Es ist eine Doku. Ich würde fast dazu tendieren zu sagen, man muss ihn nicht im Kino gesehen haben, man muss ihn aber gesehen haben. Ob ihr das also ab jetzt, ab Donnerstag im Kino tut oder wartet, bis man diesen Film irgendwo ausleihen kann oder bis er im Fernsehen läuft, das sei euch überlassen. Forco Amare ist ab Donnerstag bei uns draußen und meine dringliche Empfehlung ist dann eher, egal wo, aber schaut ihn euch definitiv an.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
130 Kilometer vor der tunesischen und 200 Kilometer vor der sizilianischen Küste liegt mitten im Mittelmeer die Insel Lampedusa und ist seit Jahren jetzt schon Auffangstation afrikanischer Flüchtlinge, die nach Europa wollen. Wir haben eben schon gesprochen über den Film Forco Amore von Gianfranco Rosi, der uns Bilder zeigt, vor allem von 2014, 2015. Damals sind große Teile des Films entstanden. Jetzt sind wir halt auch schon wieder einige Zeit weiter und man hört in letzter Zeit, habe ich so gedacht, verdächtig wenig aus Lampedusa. Das kann was Gutes, kann was Schlechtes sein. Was machen wir da? Jemanden fragen, der sich auskennt. Unseren ARD-Korrespondenten in Rom, Jan-Christoph Kitzler, der die Insel sehr gut kennt. Schönen guten Abend, Jan.
Ja, schönen guten Abend.
Jan, der Film vermittelt uns Bilder, die wir jetzt im Kino sehen können, die auch auf der Berlinale dieses Jahr sehr gefeiert worden sind. Goldener Bär, bester Film. Für Meryl Streep war der Film das Herzstück der diesjährigen Festspiele. Jetzt sind wir 2 Jahre weiter, 2016. Wie nehmt ihr aktuell als Menschen vor Ort die Situation auf der Insel wahr?
Also die Situation hat sich deutlich verbessert, das kann man wohl so sagen. Also vor allem seit eigentlich schon der Katastrophe von Lampedusa, seitdem Italien beschlossen hat, die Aktion Mare Nostrum einzusetzen, also die Rettung von Schiffbrüchigen auf hoher See mit Militärschiffen. Jetzt inzwischen hat sich diese Aktion auch deutlich ausgeweitet durch die Operation Sophia von den Vereinten, von der EU. Jetzt sind auch viele Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer unterwegs. Es werden immer wieder viele Menschen gerettet. Und das hat auch natürlich die Situation auf Lampedusa verbessert, denn in Lampedusa Lampedusa ist es jetzt inzwischen so, dass das ein kleiner Hafen ist und die großen Schiffe, die die Rettungsaktionen fahren, die laufen da oft nicht an. Das sind oft Schiffe, die dann in Sizilien, in großen Häfen Süditaliens an Land gehen, die solche Schiffe aufnehmen können. Und das heißt, auf Lampedusa gibt es zwar noch Flüchtlinge, die dort ankommen, aber das sind oft dann eben von kleineren Rettungseinsätzen der italienischen Küstenwache. Insofern ist das nicht mehr dieser große Ansturm auf die Insel, diese großen Massen, die die Insel gar nicht mehr bewältigen kann. Man hat die Situation da halbwegs im Griff.
Vieles von dem Lob, was die Organisation auf Lampedusa angeht, was das in den Griff bekommende Situation angeht, ging an die Bürgermeisterin dort. Ist das tatsächlich was, was auf der Insel eine Art Eigendynamik entwickelt hat? Oder muss man da schon auch einen Teil der Lorbeeren weitergeben an die italienische Regierung? Wie genau ist das da gelaufen?
Also ich will mal sagen, die Entlastung Lampedusas, die ist natürlich schon der Verdienst der italienischen Regierung, die Ende Oktober 2013 gesagt hat, wir retten jetzt einfach die Menschen auf unsere Kosten auf dem Mittelmeer. Und das hat dann natürlich auch zu dem europäischen Engagement letztendlich geführt. Das hat Lampedusa ganz wesentlich entlastet, das muss man einfach so sagen. Auf der anderen Seite ist die Bürgermeisterin Giusi Nicolini natürlich eine, die das Gesicht war der Notlage auf dieser Insel, die immer wieder in die Medien gegangen ist, die immer wieder gesagt hat, so geht es nicht, die immer wieder gesagt hat, unsere Insel ist auch ein Symbolort. Nicht nur für das, was hier auf der Insel passiert, sondern für die Tragödie auf dem Mittelmeer allgemein. Und diese Tragödie hält an. Auch dieses Jahr sind schon wieder fast 3000 Menschen gestorben. Das Sterben auf dem Mittelmeer geht weiter. Die Verzweiflung der Menschen ist nicht kleiner geworden. Viele machen sich auf den Weg, ich habe es gesagt. Und da versucht man auch bis heute von Lampedusa aus ein Zeichen zu setzen. Und Giusi Nicolini ist eine, die das ganz prominent macht. Es gibt auf der Insel aber natürlich noch viele andere, die sich sehr engagieren, die auch in dem Film auftauchen, die auch wichtig sind und die auch ein Gesicht haben. Es gibt manchmal ein bisschen Ärger darüber, dass sich so vieles auf diese Bürgermeisterin konzentriert. Es gibt viele andere engagierte Menschen auf der Insel, aber die Bürgermeisterin hat sicherlich große Arbeit geleistet und ist eben das Gesicht dieses Dramas auf dem Mittelmeer, mal ganz unabhängig davon, was auf Lampedusa passiert.
Hast du, Jan, irgendwas davon mitbekommen, wie dieser Film, der jetzt bei uns am Donnerstag in den Kinos startet, wie der auf Lampedusa bei der Bevölkerung beispielsweise angekommen ist?
Ja, der wurde da gesehen. Ich war zufällig dabei an dem Abend, als er da das erste Mal gezeigt wurde. Da war wirklich die Bevölkerung des Ortes da. Aha. Man muss sagen natürlich, dass dieser Film für die Menschen dort keine Überraschung ist. Also für uns, die wir den sehen, das erste Mal, ist das natürlich alles wahnsinnig krass und unvorstellbar. Für die Menschen dort ist eigentlich dieser dauernde Notstand Normalität. Die kennen das sehr genau. Die sind natürlich dann geschmeichelt, wenn der Arzt auftaucht aus dem Dorf als einer der Retter. Wenn gezeigt wird, wie die Menschen sich dort eingesetzt haben und was die Menschen da geleistet haben, denn das ist enorm. Diese Inselgemeinschaft hat wirklich ganz, ganz viel getan. Das macht die Leute natürlich stolz und zufrieden, aber diese Bilder, die überraschen da niemanden, die kennen alle aus dem FF und man lebt schon seit Jahren mit dieser Flüchtlingskatastrophe, nicht erst seit dieser Film es in die Kinos geschafft hat.
Im Film selbst, das kann man schön sehen, werden die Bewohner Lampedusas teilweise noch mit so einer, ich nenne das mal, liebevollen Hilflosigkeit, nicht Verzweiflung, aber so einer gewissen Hilflosigkeit gezeigt, diesem Ansturm, der da kam, über die letzten Jahre natürlich nicht gewachsen. Diese Insel hat 20 Quadratkilometer, ist nun wirklich nicht besonders groß. Würdest du sagen, im Laufe dieser Jahre sind auch die Bewohner Lampedusas mit der Situation, mit der Aufgabe gewachsen, die das mit sich bringt?
Also ich glaube, das, was da auf die Insel zugekommen ist, das kann man mit guter Logistik allein nicht schaffen. Das braucht einfach wahnsinnig viel Aufopferungsbereitschaft und die gibt es auf der Insel. Es gibt da einfach sehr viele Menschen, die habe ich kennengelernt, mit denen habe ich gesprochen, die haben gesagt, wir haben keine Alternative. Diese Menschen sind in Not, wir müssen denen helfen. Wir stellen jetzt hier nicht die Frage, darfst du nach Europa, bist du überhaupt hier richtig, warum machst du dich überhaupt auf den Weg? Nein, die Menschen sind in Not, wir müssen denen helfen, wir müssen ihnen erstmal ein Dach über dem Kopf bieten, wir müssen sie aufnehmen und versorgen. Da gibt es ganz viele Menschen, die sich da einig sind in dieser Art. Das wirkt dann manchmal so ein bisschen schlicht, wenn man das sieht, ein bisschen hilflos vielleicht, aber letztendlich ist es eine Alternativlosigkeit, die diese Menschen da spüren, wo sie einfach wissen, wir können uns nicht anders verhalten, als so, wie wir es tun. Und es gibt da ganz viele Menschen, die auch in Zukunft alles andere als frustriert sind, sondern die einfach sagen, wenn sowas wieder passiert, dann müssen wir halt wieder so handeln, wie wir es bisher getan haben. Da ist die Bereitschaft sehr, sehr groß.
Jan-Christoph Kitzler, vielen Dank, unser Korrespondent ARD-Studio Rom. Vielen Dank für die Zeit, Dank fürs Gespräch und weiterhin alles Gute.
Alles klar, tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Jetzt ist Zeit für was ganz was Neues.
Die Radio Wissen.
Film News.
Und das sind diese Woche überwiegend Meldungen von der San Diego Comic-Con, der wichtigsten Comic-Messe der Welt. Vorgetragen, von mir. Die Mädels haben gerade irgendwie alle Urlaub. Planet Hulk wird Drehbuch. Darauf haben zigtausende Marvel-Fans lange gewartet. Lange genug findet wohl auch das MCU, das Marvel Cinematic Universe. Hulk und Thor bekommen nämlich eben diesen mega beliebten Comic Planet Hulk als Story für ihren nächsten Film. Ist gerade auf der Comic-Con herausgekommen. Beide Superhelden waren im letzten Avengers-Abenteuer Captain America Civil War ja nicht mit dabei, bekommen ihren großen Auftritt nun gemeinsam im Film Thor 3 Ragnarok. Hoffentlich ist da kein Song drin. Die Story des Kult-Comics handelt vom Hulk, der auf einem fremden Planeten Gladiatorenkämpfe gegen mächtige Gegner bestreiten muss. Ob Thor selbst einer der Hulk-Gegner oder ein Verbündeter im Kampf wird, ist noch nicht durchgesickert. Drehstart soll im Herbst sein, ins Kino kommt Thors drittes Abenteuer dann im Oktober 2017. X-Men von der Leinwand in die Glotze. Ob so herum oder so herum, was im einen Format funktioniert, wird längst schon regelmäßig auch aufs andere übertragen. Den Weg vom Big Screen auf den Small Screen gehen als nächstes die Superhelden der X-Men-Reihe. Auch das ist eine News von der Comic-Con. Ausstrahlender Sender in den USA wird FX sein. Legion soll die Fernsehadaption heißen und als Hauptfigur den Sohn von Professor Xavier in den Fokus rücken, David Haller, genannt Legion. Ein junger, extrem intelligenter Mann mit einer massiven multiplen Persönlichkeitsstörung, die sich mit Sicherheit gerade über die Spanne einer Serie aus zig Blickwinkeln beleuchten lassen wird. Von den berühmten Kinodarstellern der X-Men soll angeblich niemand für die Serie unterschrieben haben, die großen X-Men-Macher dagegen sind mit dabei. Bryan Singer und Simon Kinberg sollen Legion bei der Fernsehverwandlung zur Seite stehen, die beiden waren bisher immer eine hohe Garantie für Qualität. Ob das auch im Fernsehen der Fall sein wird, behalten wir im Auge. Der Teufel tanzt weiter. Nur wo? Ich sage Bruce Campbell und ihr sagt Tanz der Teufel und Armee der Finsternis. Logisch. Die Kult-Horror-Komödienreihe von Regisseur Sam Raimi mit Hauptdarsteller Bruce Campbell als Ash Williams. Seit Jahren fragen sich die Fans, also ich mich, wird Ash noch einmal auf der großen Leinwand versehentlich das Böse heraufbeschwören und das angerichtete Chaos dann wieder mal selbst und höchst unkonventionell zurück Richtung Hölle schicken? Die Antwort kam jetzt auf der Comic-Con. Vermutlich vorerst nicht auf der Leinwand, wohl aber im Fernsehen. Staffel 1 der adaptierten Serie Ash vs. Evil Dead, übrigens auch wieder mit dem mittlerweile 58-jährigen Bruce Campbell als Ash, ist in den USA so gut angelaufen, dass direkt eine zweite Staffel hinterherkommt. Einen Abnehmer für den deutschen Markt soll es ganz frisch auch schon geben. Amazon Prime wird sich die Serie offenbar schnappen, heißt es aus San Diego. Wann sie bei uns ausgestrahlt wird, ist noch nicht klar, aber damit tanzt auch für uns der Teufel weiter, wenigstens in der Glotze, wenn schon nicht auf der Leinwand.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ja, so hört sich das bei mir auch immer an, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe.
Fuß! Verdammt! Fuß! Scheißkörper! Fuß, du Scheißkater! Halt deine blöde Schürze!
Das ist wirklich sehr absurd im Film Wiener Dog. Ab Donnerstag in den Kinos Wiener Dog, das amerikanische Wort für Dackel. Da geht es um einen eben solchen. Dieser Typ, den ihr eben gehört habt, Vater einer so einer stinkreichen Familie, bringt eines Tages diesen Köter mit nach Hause, der natürlich ganz Dackel überhaupt kein bisschen gehorcht, die ganze Bude vollkackt.
Oh Gott, fuck.
So hört sich das dann an und der dann auch ganz dringend erstmal zum Sterilisieren gebracht werden soll, weil naja natürlich auch keinen Nachwuchs kriegen soll. Also es ist eine Hündin genau genommen, die soll keinen Nachwuchs produzieren. Und das ist eine meiner Lieblingsszenen des gesamten Films, Wiener Dog, wo also diese Mutter wirklich ganz toll gespielt von Julie Delpy versucht, dem 5-jährigen Sohn zu erklären, warum diese Hündin nun sterilisiert werden muss. Sie im Kinderzimmer, 5-jähriger Sohn, Hündin muss sterilisiert werden. Der kleine Junge versteht überhaupt gar kein bisschen warum. Also versucht sie es ihm als Mutter ganz einfühlsam zu erklären und sagt, sie selber hätten auch mal eine Hündin gehabt, als sie klein war. Die hieß Croissant und die ist gestorben, weil man sie nicht sterilisiert hat. Denn dieser Hündin Croissant ist Folgendes passiert, sagt die Mutter zu ihrem 5-jährigen Sohn.
Es stellte sich raus, Man hatte sie vergewaltigt.
Was bedeutet das?
Es gab da einen Hund in den Wäldern. Alle nannten ihn Mohammed. Sein Fell war verfilzt, er hatte Abschürfungen, war speckig und hässlich. Einer, der die Zähne fletscht und knurrt. So einer, der Tollwut hat oder Zecken oder schlimmer noch.
Und was?
Nun, möglicherweise eine Geschlechtskrankheit.
Ja, es ist nicht ganz so einfach, sich diesen Film anzugucken. Mit dem Hund Mohammed, der die arme Hündin Croissant vergewaltigt hat, damals im Wald. Es ist nur eine dieser vier Episoden und ich nehme es gleich vorweg, es ist tatsächlich auch die mit weitem Abstand lustigste Episode des gesamten Films. Die anderen drei, die noch kommen, das Ganze flacht dann sehr ab. Also der Hund muss natürlich wieder weg von der reichen Familie, wird dann von so einer sehr mauerblümchenmäßigen Tierpflegerin mit nach Hause genommen, die ihrem Jugendschwarm hinterherreist, quer durch Amerika. Dann landet der Dackel als nächstes bei einem sehr erfolglosen Drehbuchautor, gespielt von Danny DeVito, und in der vierten und letzten Episode noch bei einer extrem grantigen Rentnerin, die ihn erstmal umtauft in den Namen Tumor, weil sie den einfach schöner findet. Also der Film hat was sehr bizarr Skurriles. Es gibt einige Szenen, bei denen man echt schräg lachen muss, aber, und das muss ich leider dazu sagen, diese schrägen, bizarren, tollen Momente des Films werden leider auch oft unterbrochen durch ganz, ganz, ganz viel Langeweile. Also traut euch vielleicht rein in den Hund, in den Film, wenn ihr Nehmerqualitäten habt. Wiener Dog ab Donnerstag in den Kinos. Das ist mein Goodbye für heute Abend, meine Verabschiedung quasi an euch. Ich sag Tschüss, Tom Westholt ist raus. Bis nächsten Dienstag, auf Wiederhören.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.